Ja, noch einmal einen guten Morgen. Es ist wirklich ein Privileg, hier vorne stehen zu dürfen bei diesem tollen Thema, das wir auch hier gleich sehen. Perfekt. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe und zwar gehen wir als Gemeinde dieses Jahr durch die Apostelgeschichte hindurch. Warum die Apostelgeschichte? Weil wir hier als Gemeinde auch lernen können, was es bedeutet, Gemeinde und heute eben auch Gemeinschaft ganz praktisch auszuleben. Wir haben den Titel, den Generaltitel über das gesamte Jahr, was Jesus anfing zu tun. Punkt, Punkt, Punkt. Also wird es auch uns heute betreffen und es wird auch darum gehen, was wir denn tun können, was wir denn tun dürfen. Nicht, was wir tun müssen, sondern es darf auch für euch ein Privileg sein. Wir haben einen wirklich wunderbaren Herrn, dem wir dienen können und das schauen wir uns heute noch einmal genauer an. Ich mag es eigentlich nicht, wenn die Folien so voll sind, aber um einmal so eine kleine Rückschau zu haben, ich lese das auch gerne vor, ich weiß, dass man es hinten nicht mehr lesen kann. Was geschah bisher? Also Menschen übergaben ihr Leben Jesus und erkannten ihn als Herrn, als Despot, so haben wir es in der vorletzten Predigt im positiven Sinne gehört, also als absoluten Herrscher über allen erkannten sie ihn an. Folglich demütigten sie sich vor eben ihm, dem Herrn Jesus, und beugten sich vor ihm als die allerhöchste Autorität. Wir sehen, dass Menschen sich Jesus anvertrauten. Sie glaubten ihm. Vertrauen und Glauben kann man hier eins zu eins auch austauschen. Menschen bekamen nicht nur Anteil an Jesus Christus, sie bekamen nicht nur Anteil am Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist nahm Wohnung in ihnen, wurde ein Teil von ihnen, er hat sich vereinigt mit ihnen und er erfüllte sie. Das haben wir in Kapitel 2 gesehen, die Pfingstbotschaft und eben das gesamte Pfingstfest. Was daraus resultiert, sind dann die letzten 4 Punkte. Menschen wollten sehen, dass andere Menschen eben auch gerettet werden, dass andere Menschen diese kostbare Botschaft des auferstandenen Herrn Jesus Christus auch hören. Sie redeten von Jesus, sie predigten über ihn, sie lebten es ganz praktisch aus. Sie hatten Jesus buchstäblich im Mittelpunkt von allem, was sie taten. Und sie erwarteten auch, das haben wir in der vorletzten Predigt im Text auch gesehen, Heilungen, Zeichen und Wunder. Apostelgeschichte 4,30. Menschen bekamen, und diese letzten beiden Punkte, das betrifft dann hauptsächlich die Predigt heute, sie bekamen eine neue Identität und legten ihre alte Identität ab. Also hier gab es einen Wechsel. Menschen wurden vereint durch Christus und aus Egoisten wurden Christen. Und zwar nicht als solche, die sich nur Christen nennen, ja, ich glaube da irgendwie dran, sondern ganz praktisch lebten sie es aus. Sie wurden tätige Christen. Ihr Glaube wurde zur Tat. Hier ist unser Bibeltext. Ich lade euch ein, mitzulesen oder auch aufzuschlagen. Apostelgeschichte 4, 32 bis 36. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Ja, Vers 36 und 37 werden wir heute nicht betrachten, aus zeitlichen Gründen. Wir werden später nochmal auf den Barnabas stoßen. Barnabas war einer, der ja viele Menschen geprägt hat, denn er wurde zum Lehrer. Wie gesagt, das kommt später nochmal in der Apostelgeschichte. Also eine Säule der Gemeinde, muss man tatsächlich sagen. Aber hier einfach drüber zu fliegen, wäre dem eben nicht gerecht zu werden. Deswegen, das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Interessant ist hier der Vers 32, damit starten wir. Ein Herz und eine Seele. Also ich habe mir das überlegt, das ist ja gewaltig, eine gewaltige Einheit. Und die Frage ist, ob das denn überhaupt so möglich ist. Ist das überhaupt heute noch so möglich? Ja, wir kommen zur Gliederung und da gucken wir uns dann eben an, was hinter dieser Einheit steckt. Aber auch das, was aus Einheit resultiert, das Ergebnis von der Einheit. Und Einheit, nicht jetzt bist du dran, sondern jetzt bist du dran. Also Gott möchte mit uns Einheit ausleben. Also wenn es so imperativ Aufforderung wäre, wäre dann Ausrufezeichen. Nein, auch das Letzte ist ein Privileg. Lass uns einmal in das hohe priesterliche Gebet schauen. Das lesen wir in Johannes 17, die Verse 20 bis 21. Also wir befinden uns in dem Punkt Einheit, was dahinter steckt. Und wenn wir diesen Bibelvers lesen, dann sehen wir, dass hinter dieser Einheit, die wir in der Apostelgeschichte lesen, unser Hauptbibeltext, dass wir sehen, dass der Wille Jesu selbst dahinter steckt. So heißt es, aber nicht für diese allein bitte ich, also für seine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Gewaltige Worte, ja. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es ist der Wille Gottes, es ist der Wille Jesu, dass wir in die Einheit hineinkommen. Und mein Onkel hat es in einer Einleitung auch schon gesagt, hier der letzte Nebensatz, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir können also auch an dieser Stelle zwei Sachen festhalten. Noch einmal herausstreichen, es ist der erklärte Wille Jesu, dass wir eins sind. Also auch wir heute als Ortsgemeinde. Und die Welt, das ist der zweite Punkt, wird daran erkennen, dass wir seine Jünger sind, dass der Vater den Sohn gesandt hat und wer dem Sohn nachfolgt, repräsentiert eben den Sohn. Die Welt kann an der Einheit erkennen, wer Jesus Christus ist. Ja, also tatsächlich bin ich schon 35 Jahre in dieser Gemeinde und wenn das jetzt alles auf mir lasten würde, also Andi, bring die Einheit voran, mach das mal, dass wir alle eins sind, da würde ich tatsächlich sagen, es ist unmöglich. Aber hier ist das Gebet von Jesus nicht einfach in den luftleeren Raum gesprochen und sagt, okay, ich habe jetzt gebetet, ein anderer macht es, wunderbar. Jesus Christus kam auf die Erde. Er hat uns Menschen mit sich selbst und mit dem Vater versöhnt. Er ist derjenige, der diesen Weg der Einheit für uns vorbereitet hat. Er hat in unseren Herzen Frieden geschaffen. Bei ihm ist Vergebung der Sünde zu finden. Alle Voraussetzungen sind gegeben, dass wir eins werden können. Und so sehen wir, und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, in der ersten Gemeinde, Einheit ist ein Kennzeichen der ersten Gemeinde. Wir feiern Himmelfahrt, Jesus ist aufgefahren in den Himmel, aber wie kann dann die Einheit funktionieren? Apostelgeschichte 2, der Geist Gottes wurde ausgegossen, er lebt in uns, wie ich gesagt hatte, und er ist derjenige, der es vollbringt. Den dritten Punkt hatten wir schon genannt, aber hier nochmal die Bibelstelle dazu, Johannes 13, 35. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Einheit, das können wir nicht voneinander trennen. die Einheit funktioniert nicht ohne Liebe. Und es sind einige unter uns, die verheiratet sind und die können genau diesen Satz bestätigen. Es könnte Eheprogramme geben, wie finde ich Einheit und denk positiv und wie auch immer. Und der andere ist mal schuld, Psychologie vielleicht mitunter. Ja, also du kannst da gar nichts dafür. Aber das wird eine Ehe nicht kräftigen, sondern die Liebe bringt die Einheit. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto öfter kommen wir eben zum Kreuz. Jesus Christus kam auf die Erde. Er hat uns eben diese Liebe erwiesen. Diese gewaltige, vollkommene Liebe und dadurch das Fundament für Einheit geschafft. Soweit nichts Neues, aber dennoch wichtig, dass wir uns das vor Augen malen. Das Erkennungszeichen von Jesus war eben Liebe und auch Einheit. Einheit bedeutet nicht, dass man irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Wir sehen, dass auch der Herr Jesus ein charakterliches, starkes Profil hatte. Es gab da eine Abgrenzung zwischen dem einen und dem anderen. Das wird später auch nochmal wichtig für uns. Wenn man über Gemeinde nachdenkt, ist die Frage Gemeinde heute oder die Gemeinde von damals. Unterschiedliche Traditionen können Herausforderungen, vielleicht sogar Probleme mit sich bringen, unterschiedliche Kulturen, Prägungen, Erkenntnisstand und vielleicht auch unterschiedliche Ziele. Wie gesagt, ich bin schon ein paar Jahre in dieser Gemeinde und ich merke, dass das auch für unsere Gemeinde eine Herausforderung ist. Wir kommen aus verschiedenen Hintergründen, nicht nur kulturell, wir kommen aus verschiedenen Ländern, sondern auch aus verschiedenen Gemeinden, haben wir uns hier eingefunden und es könnte von der Theorie her zu Schwierigkeiten führen, zu Baustellen in einer Gemeinde. Und wenn wir uns die ersten 5 Punkte einmal anschauen und dann in die Bibel, in unseren Hauptbibeltext hineinschauen, dann lesen wir nichts von diesen Herausforderungen, sondern wir sehen, dass der Geist Gottes über diese Dinge, die in unserem Kopf vielleicht verankert sind, die dann noch so rumschwirren, ein Teil unserer alten Identität sind, dass der Heilige Geist diese Grenzen überwindet. Und es ist wirklich möglich. Ich meine, wir reden von einer Gemeinde, von der ersten Gemeinde, die hatte nicht 50 Mitglieder, auch nicht 100, so wie vielleicht bei uns. Heute sind ein paar weniger da. Sondern wir sprechen davon, dass es 5.000 waren. Und im Nachdenken darüber fiel es mir auf, dass wir als Gemeinde ja dann auch Hoffnung haben können, oder? Dass wir einen Gott haben, der 5.000 Leute miteinander vereinen kann. Waren die 5.000 Leute alles nur Juden von Grund auf? Nein, höre ich da. Okay, danke. Einer traut sich. Danke. Lest doch gerne nochmal nach, Apostelgeschichte 2. Wir haben mehr als 10 verschiedene Personengruppen. Also wenn Probleme, dann doch eigentlich in der ersten Gemeinde, oder? Nein, gerade in der ersten Gemeinde. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und diese Probleme, diese Herausforderungen, die rückten da in den Hintergrund. Auch bei der ersten Gemeinde, Angst vor Irrlehre gab es nicht, denn sie bezeugten das Wort Gottes, die Botschaft von der Auferstehung in Kraft, in Vollmacht, in Autorität. Hier steht das Wort Dynamis wieder drin. Das kennen wir, haben wir auch schon in der Predigtreihe öfter gehört. Existenz- und Zukunftsängste. Geschwister, hier verkaufen Leute ihre gesamte Existenz. Ihr Haus, für das sie wahrscheinlich jahrelang gearbeitet haben, schön eingerichtet haben. Sie verkaufen ihren Acker. Also wenn ich etwas einsehe, braucht das Zeit, bis das dann auch wächst und bis es mich dann versorgen kann, nicht nur mich, sondern wenn ich einen großen Acker habe, kann ich die Dinge auch verkaufen und von dem Erlös leben. Klingt nach einer sicheren Sache. Die Geschwister damals, die erste Gemeinde, sie gaben ihre Existenzen, menschlich gesehen, gaben sie auf für andere, für ihre Geschwister. Gewaltig. Nun, Existenzängste, eins obendrauf, ein Level höher, Todesangst. Haben wir in der letzten Predigt vom Eddie auch gehört. da gab es schon Reibereien und das war nicht gemütlich im Gefängnis. Und was da noch alles kommt, wir kennen ja die Apostelgeschichte, das war sicherlich nicht immer einfach. Aber alles in allem, unterm Strich, hatten sie Christus vor Augen. Das hat die erste Gemeinde gekennzeichnet. Also noch einmal, aus Egoisten werden Christen. Ein Herz und eine Seele. Wie ist das mit dem Herzen? Das Herz ist das Zentrum des Menschen, so sagt man, die Mitte des Menschen. Es beinhaltet die Identität, aber auch ist Sitz des Denkens. Also hier werden dann auch die logischen Entscheidungen getroffen. Wir kennen auch Bibelverse: mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also es ist sicherlich gut, wenn hier das auch verbleibt im Herzen und nicht, wie rechts abgebildet, in der Seele. Sicherlich ist die Seele auch das Leben. Wir kennen das alles. SOS, Save Our Souls, rette unsere Seele. Also hier wird Seele und Leben gleichgesetzt. Die Seele ist auch Sitz der Gefühle und auch der Neigungen. Also ich denke, ich könnte heute mal das und das machen. Wobei das Herz vielleicht sagen würde, nee, das mach mal lieber nicht. Das hat ganz große Konsequenzen. Ja, also hier noch einmal. 5000 Leute, ein Herz und eine Seele. Was für einen gewaltigen Gott haben wir? Meine Frage an euch, hat sich Gott geändert? Wo ist dann das Problem? Also ich muss bekennen, dass ich ein Teil des Problems bin. Wenn Gott sich nicht geändert hat, er seinen Plan auch nicht geändert hat. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass da, wo Gott großen Raum bekommt, ja, großen Raum hier im Herzen, da geschehen entsprechend die Dinge, die er auch tun möchte. Und wenn wir über das Thema Einheit nachdenken und ich in meinem Leben darüber nachdenke, dann gab es sicherlich sehr viele Dinge, die ich getan habe, die der Einheit der Gemeinde nicht förderlich waren. Das ist definitiv so. Und ich durfte darüber Buße tun. Manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten. Wir haben hier eine Schwester unter uns, die hat mal so gefragt über WhatsApp, hat jemand von euch einen Hochdruckreiniger, den ich mir mal ausleihen könnte? Da war ich mir doch selbst der Nächste. Ich kannte so drei Leute auf jeden Fall, die einen Hochdruckreiniger haben. Aber ich war mir selbst der Nächste und dachte, okay, jetzt benutzt du erstmal den Hochdruckreiniger selber, du brauchst ihn und so weiter. Habe ich auch alles gemacht. Und im Nachgang habe ich natürlich vergessen zu sagen, hier, falls der Hochdruckreiniger noch benötigt wird, dann gerne bei mir abzuholen. Geht übrigens immer noch. Also, wie schnell, auch in Kleinigkeiten, wo man diese Einheit aus dem Blick verliert. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, du musst noch etwas tun. Denk an die Einheit, bring das voran. Sondern ich sage, Jesus Christus hat alle Voraussetzungen erfüllt, dass wir Einheit leben können. Es kommt nicht auf unsere Leistung drauf an, sondern einzig und allein auf Jesus. Ich weiß, Beispiele sind immer toll. Manchmal erlaube ich mir da so einen Spaß mit der Familie. Es gibt dann neue Spielsachen, die Kinder freuen sich und ich sage dann zum Spaß, ja, hier, das habe ich von Mamas Geld bezahlt. Und unsere Tochter, die hier sitzt, sagt, ja, ja, Papa, wir wissen das. Wir wissen schon, wie du das meinst. Wir haben doch sowieso nur ein Konto. Das ist Mamas, Papas Geld, das ist alles völlig das Gleiche. Mir kam dieses Bild in den Sinn, weil das, was mir gehört, gehört meiner Frau. Da ist kein Unterschied. Das, was meiner Frau gehört, das gehört mir. Also das kann man austauschen. Und unsere Kinder, übrigens ein schönes Bild, wie sich Gott Familie gedacht hat, wie der Vater im Himmel uns als seine Kinder betrachtet. Meine Kinder sind Nutznießer von dem Reichtum, den ich habe. Sie dürfen alles in gewisser Weise benutzen. Ja, Hochdruckreiniger brauchen sie jetzt noch nicht. Autofahren würde ich jetzt auch noch nicht gestatten. Unsere Tochter wird 11. Das vielleicht nicht. Aber dennoch würde ich sie mit meinem Auto irgendwo hinbringen, wo sie denn auch hin wollen. Und so dürfen wir auch glauben, dass selbst wenn es bei uns momentan vielleicht nicht so einfach ist, wenn wir jetzt über das Thema Einheit nachdenken, dass unser Gott immer größer ist und alle Möglichkeiten hat und sie uns auch zur Verfügung stellt, dass Einheit gelebt werden kann. Ja, also was meins ist, ist auch deins. Das haben wir in unserer Ehe erproben dürfen und sind da auch weiter am Ball. Also das, was hier geschieht mit der ersten Gemeinde ist, es wird eine Grenze des normalen, logischen übergangen. Also da wird eine Grenze, wie soll man sagen, übertreten. So, das ist das richtige Wort. Und es gibt Handreichung. Vielleicht jetzt nicht die beiden besten Menschen da, um das zu zeigen, aber dennoch, so unterschiedlich die auch sind, die Handreichung, das funktioniert trotzdem. Das, was hier in der ersten Gemeinde ist, ist etwas Übernatürliches, etwas Göttliches, was hier geschieht. Und Geschwister, das brauchen wir auch und wir dürfen daran festhalten, Gott ändert sich nicht, aber er ändert uns. Wir lesen weiter. Und mit großer Kraft legten die Apostel, das Vers 33, das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, dass das genau das Hauptanliegen der Apostel ist. Jesu Name soll verkündigt werden. Alle Menschen sollen gerettet werden. Die Frage rhetorisch, ist das der Wille Gottes? Ja, Jesus selbst sagt, er möchte nicht, dass nur einer verloren geht. Wir halten also fest, die Apostel leben hier im Willen Gottes. Sie hatten Kraft, sie hatten Autorität, also Zeugniskraft, die beiden Wörter könnte man jetzt hier verbinden. Sie hatten Autorität und große Gnade. Geschwister, das darf uns auch nochmal aufzeigen, da wo wir im Willen Gottes voranschreiten, im Alltag, in der Gemeinde, da stellt sich Gott dazu, da ist Kraft, da ist Autorität und auch große Gnade. Schauen wir uns jetzt nochmal an. Nochmal als Hinweis, wie gesagt, das sind die gleichen Wörter wie unser Bibelvers, den wir auch am Anfang der Predigtreihe gesehen haben. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Zeugnis sein. Wenn man mich anschaut, den Andi, sieht man dann Christus, macht das dann neugierig. Wir lesen von der ersten Gemeinde, dass sie hoch anerkannt waren im ganzen Volk. Macht es andere Menschen neugierig, wenn sie dich anschauen? Wollen sie mehr erfahren, was hinter dir steckt, wer in dir steckt? Ich habe etwas gebraucht und auch darum gebetet, dass ich den Übergang zwischen Vers 33 und 34 verstehe, weil ganz so logisch war das für mich nicht. Wenn wir beispielsweise über die Gnade nachdenken, warum steht dann in Vers 34, also Gnade ist ein unverdientes Geschenk, und Vers 34 sagt, da sind die Apostel, da ist die Gemeinde und die tun etwas. Die Begründung, also hier nochmal fett, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Also ist es so, dass sie Gnade hatten, weil sie etwas dafür getan haben? Ich habe das nicht verstanden so ohne weiteres. Und es hat mir da Zeit genommen, das Gebet genommen, wie gesagt, und drüber nachgedacht. Ich bin zu dem Schluss gekommen. Ja klar, wir sehen hier auch die Einheit, haben wir jetzt schon mehrfach beleuchtet. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen, die ihre Existenzgrundlage aufgaben, für Jesus, in erster Linie für Jesus und damit dann auch für den Nächsten, dass sie Gott vertrauten, dass sie Jesus vertrauten. Und indem sie das lebten, konnte sich die Gnade Gottes dort breit machen. Lass uns das mal so platt formulieren. Die Gnade Gottes konnte sich dort breit machen, denn in ihrem Herzen war Platz für ihren Herrn Jesus. Sie vertrauten, dass selbst wenn sie alles Irdische, alles, was hier wichtig ist für sie, aufgeben, dass Gott ihren Mangel stillt. So einfach war das. Und deswegen Platz für Gnade. Platz für große, große Gnade. Genau. Und das alles ist ein gewaltiges Zeugnis für alle, die das sehen. Nochmal, das ist nicht normal, was dort geschieht. Ihr könnt euch alle Vereine dieser Welt anschauen und wie innig man da zusammen ist, Schützenverein und was es nicht alles gibt. Aber das hier, diese Einheit, das, was hier geschieht, das ist menschlich gesehen nicht normal. Hier ist Gottes Kraft am Wirken. Und der Letzte, der diese Gemeinde anschaut, muss sehen und sagen, da ist irgendwas, was ich nicht habe. Da ist irgendwas, was ich nicht habe. Und das durften auch die Pharisäer erkennen. Wir haben es in der letzten Predigt gesehen von den Pharisäern. Sie wussten sehr wohl, welche Kraft hier am Wirken ist. Die Auferstehungskraft Jesu. Und sie konnten es nicht verleugnen. Das, was sie dann versucht haben zu tun, ist, die Apostel dann irgendwie hinunterzudrücken. Ja, das sehen wir auch heute. Man versucht vielleicht dann die Dinge Gottes vorantreiben, irgendwie in den Schmutz zu ziehen. Also wenn sie schon das nicht verleugnen können, was dort geschehen ist, dass es richtig und dass es gut ist, dass es göttlich ist, dann probiert man aber zu sagen, hier, ja, der Andi ist aber, der macht da auch schlechte Sachen und so und dies und das. Und der Fokus wird abgelenkt. Und Geschwister, lasst euch von sowas nicht entmutigen, sondern lasst euch ermutigen, dass ihr trotzdem dran bleibt. Es lohnt sich so sehr, ein Zeugnis zu sein für den Herrn, und es schafft Einheit auch in unserer Gemeinde. Wir sehen hier aber auch im letzten Vers von diesem Abschnitt, dass geistliche Autoritäten anerkannt worden sind. Ja, also nicht nur diese Liebe, also ich liebe, deswegen gebe ich. Warum gebe ich? Ich habe es an Jesus gesehen. Jesus war keiner, der gesammelt hat, geschart hat, weder Follower, also weder Jünger, noch Geld, noch sonst irgendwas. Und zu seinen Jüngern, zu seinen engsten Vertrauten sagte er einmal in einer Situation, hey, wollt ihr vielleicht auch noch gehen? Alle haben mich verlassen, wollt ihr auch noch gehen? Jesus war kein Sammler, sondern er war ein Geber, ein Diener. Und Vers 34 sehen wir genau diese Identität. Wir sehen genau das bei den Aposteln, bei der ersten Gemeinde. Sie taten das, was sie Jesus haben tun sehen. Und eine gewaltige Einheit ist entstanden, ein gewaltiges Zeugnis. Und auch dieser Freimut, um den sie gebeten hatten, in Vers 29 oder so, also 4:29 in dieser Richtung, den hatten sie auch. Sie haben sich auf Christus verlassen. Genau, sie legten, Vers 35, also den Preis des Erkauften zu den Füßen der Apostel, und es wurde jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Daraus dürfen wir auch lernen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier, die Erde braucht Wasser, ich kippe mal überall so einen Tropfen hin, sondern punktuell wurde das gemacht. Also da, wo es gerade notwendig ist. Da wurde jetzt nicht ein Haus verkauft für 500.000 Euro, gab es damals nicht, 500.000 Euro, und das verteilen wir mal auf die 5.000 Gemeindeglieder und dann ist fertig. Der eine hätte das Geld gar nicht gebraucht, der andere hingegen schon. Und daraus dürfen wir lernen, dass auch wir so agieren dürfen. Wir müssen jetzt nicht, um jetzt beim Portemonnaie zu bleiben, das Geld überall verteilen, irgendwie so, ne, alle kriegen irgendwie was, sondern da, wo wir die Not, und da sind wir ja schon bei der Praxis, da, wo wir die Not des anderen sehen, da dürfen wir punktuell helfen. Und zwar im Rahmen unserer derzeitigen Möglichkeiten. Noch einmal. Die Verantwortung für das Unmögliche, die liegt bei Gott und nicht bei uns. Ja? Bleibt ruhig im Rahmen eurer Möglichkeiten. Was haben wir als Gemeinde mal gemacht? Wir haben Hilfstransporte aus Deutschland organisiert und haben uns eins gemacht mit den Geschwistern in der Ukraine. Es geht nur um Beispiele, ich will jetzt gar nicht die Gemeinde hier hervorheben, sondern um praktische Beispiele, damit wir es einfacher verinnerlichen können. Wir haben, wie man es hier im Bild auch sieht, quasi im Schulterschluss mit den anderen Gemeinden in der Ukraine gestanden und haben dort Anziehsachen hingebracht, denn da war eine große Not. Aber nicht nur das, sondern es gab auch eine kleinere Gruppe, die da hinterhergefahren ist. Und dann wurde das Evangelium verkündet, es wurde viel Seelsorge gemacht, es wurde gepredigt und so weiter. Und alles hatte seine Zeit. Jetzt machen wir das nicht mehr. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich kenne auch keinen, der jetzt sein Haus verkauft hätte in den ganzen Jahren, wo ich in der Gemeinde bin. Aber wenn wir bei der Ukraine bleiben, da gibt es hier eine Familie, die ihr Haus, also nicht nur eine, es gibt die Familien, die das Haus für die Ukrainer geöffnet hat, jetzt wo dann der Krieg war. Also manchmal geht es gar nicht darum, dass wir unser Haus verkaufen, unseren Acker, sondern manchmal geht es darum, einfach zu schauen, innezuhalten, wo möchte Gott mich haben? Wo kann ich jetzt helfen? Wo kann ich einen Mangel stillen? Genau, das mal als praktisches Beispiel. Manchmal, ich bleibe ja mal bei dem Haus, das mir gerade im Kopf ist, manchmal reicht es auch aus in der Praxis, dass wir unser Telefon zur Hand nehmen und sagen, hier, lieber Bruder, liebe Schwester, ich habe dich lange nicht mehr gesehen, ich wollte einfach mal hören, wie es dir geht. Und dann hat die andere Person dann die Möglichkeit, sich auszusprechen. Ein solcher Austausch kann alleine schon auch ein Mangelstillen sein, wenn da eben ein Bedürfnis ist, das wir erfüllen können. Lest gerne Kolosser 3, 23. Dann dürfen wir das auch gerne dann tun im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja? Wir kommen zum Schluss. Wie gesagt, es ist schön und es macht Freude und es bringt Sieg, es bringt Kraft und es hat eine Strahlkraft, wenn du und ich das Bedürfnis unseres Bruders, unserer Schwester stillen, wenn wir dazu beitragen. Ja, an der einen oder anderen Ecke ist es vielleicht auch eine Ermutigung, nicht nur, dass man jemanden anruft, der vielleicht länger nicht mehr da war, sondern auch eine Ermutigung, wo vielleicht Prüfungen anstehen, sei es in der Schule, Studium oder auch Lebensprüfungen, dass man auch da sagt, komm, lass uns zusammen beten, ich möchte dich einfach segnen, ich möchte für dich da sein, du kannst auch jederzeit gerne zu mir kommen und dann beten wir zusammen. Ich kann deine Probleme nicht lösen, aber ich kenne einen, der es kann und vielleicht dann den Horizont einmal aufzeigen, nochmal hinweisen auf Jesus, dass ihm nicht die Hände gebunden sind, sondern dass er allmächtig ist und alles zu tun vermag. Alles zu tun vermag? Lass uns nochmal überlegen, in welcher Situation die Gemeinde war. Israel war besetzt von den Römern. Was für Aussichten sind das? Von oben, politisch unterdrückt. Was wollen wir denn in diesem Land bewegen? Gott hat keine Grenzen. Die Gemeinde hatte Christus im Fokus. Und wenn ihr helft, dass eure Geschwister eben auch Christus im Fokus haben, dann tut ihr einen wichtigen, einen sehr guten Dienst. Es kann ja auch sein, dass du sagst, hey, ich fühle mich gar nicht in der Lage, das momentan zu tun. Mir geht es ja selber so schlecht. Dann bist du natürlich eingeladen, dass wir auch ins Gespräch kommen mit Alex, unserem Ältesten. Wolfgang, schöne Grüße, der Dienst heute woanders. Aber dann lasst uns genau das doch praktizieren. Lasst uns doch gemeinsam vor den Thron Gottes kommen und die Anliegen ihm bringen. Du brauchst dich da nicht scheuen. Bist herzlich dazu eingeladen. Wir dürfen uns noch einmal vergegenwärtigen, Epheser 2, Vers 10, dass die guten Werke, die wir tun sollen, bereits vorbereitet sind. Also hier legt heute keiner Druck auf dich, sondern der ganze Druck, der lag am Kreuz. Und Jesus rief was aus am Kreuz? Es ist vollbracht. Was willst du denn da noch hinzufügen können? Ganz lieb sein, Einheit vorantreiben? Vergiss es. Das funktioniert nicht. Ja? Also setz dein Vertrauen auf den Herrn. Und Epheser 2, Vers 10 zeigt auch auf, dass wir dazu geschaffen worden sind, ihn durch diese guten Werke zu verherrlichen. Es ist alles vorbereitet. Und hier nochmal der Punkt, der mich betrifft, wo ich dann Buße tun musste. Ich habe mir überlegt, ist das, was ich tue, auch wirklich das, was Jesus tun möchte? Wenn du jetzt in diese kommende Woche gehst, ja, man kann sogar sagen, das restliche Jahr, wir haben ja noch ein Stück übrig, dann überleg dir doch, das, was ich jetzt gerade tue, entspricht das dem, was Jesus tun würde? Warum steht das dann da überhaupt? Wir haben gesehen, und ich habe es immer wieder betont, dass da, wo der Wille Jesu getan wird, Einheit möglich wird. Und da, wo wir davon abweichen, wo wir zum einen vielleicht sagen, ich will selber Dinge tun, ich will selber Dinge bewegen, also nicht aus der Gnade herausleben, nicht aus der Kraft Gottes herausleben, das zum Scheitern verurteilt ist und eben Dinge, die Jesus nicht tun würde, die Einheit dann dementsprechend auch stört. Das ist Störfunk. Arbeite punktuell an den Bedürfnissen des anderen. Ja, das habe ich für mich auch nochmal mitgenommen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn, wenn ich viele Dinge eben schon die ganze Zeit falsch gemacht habe? Mir kam das Beispiel in den Sinn, ich war in diesem Monat beruflich mit dem Zug unterwegs und da kam die Ansage, ja, Ihr ICE hat 100 Minuten Verspätung. Ich bin trotzdem angekommen. Ja, das Ziel bleibt fest. Und selbst wenn du spät dran bist, wenn du schon Umwege genommen hast, wenn du vielleicht schon in den falschen Zug gestiegen bist und sagst, ah, das war überhaupt nicht zielführend, was ich in meinem Leben gemacht habe, dann darfst du genauso wie ich Buße tun, umkehren und darfst wieder zurückkommen, den richtigen Zug nehmen und dann wieder dem Ziel entgegen. Also lasst euch da nicht entmutigen, lasst euch ermutigen. Und letzter Satz, und damit lade ich euch ein, für eine Gebetsgemeinschaft, ihr dürft gerne aufstehen. Gott macht Unmögliches möglich. Die Frage an euch, an dich persönlich, glaubst du das? Sehr verhalten. Okay. Vielleicht nochmal, glaubst du das? Ah, das klang schon eher nach Einheit, nach einem einheitlichen Ja. Dann lasst uns doch aufstehen und Gott, ja, antworten auf die Predigt. Ihr dürft gerne eure persönlichen Anliegen vor Gott bringen und ihm auch danken für das, was er bereits für uns bewirkt hat. Gar nicht groß genug von dir denken. Du bist größer als all das, was wir uns an Vorstellungen machen können. Ja, du bist sogar größer als alle Erwartungen, die wir an dich richten können. Vater, wir sind deine Kinder, weil du uns durch deinen Sohn zu deinen Kindern gemacht hast. Ich preise dich für dieses gewaltige Geschenk. Und ich möchte dich bitten, dass du Einheit in unserer Gemeinde gibst. Und da, wo ich verändert werden muss, da verändere du mich. Ich danke dir dafür, dass auch dadurch dann große Gnade, große Zeugniskraft in meinem Leben sichtbar wird. Ja, dass du dich durch mich persönlich verherrlichen kannst. Und ich bitte dich für meine Geschwister, ich bitte dich für diese Arche, dass du das bewirkst. Dass wer auch immer einen von uns anschaut, deine Herrlichkeit sieht. Dass er fragend wird, wie kann das sein? Ich sehe so große Liebe. Das ist unlogisch, es ist unverständlich. Was steckt dahinter? Herr, du siehst unsere Gemeinde, auch unsere Geschichte, die wir haben. Du siehst Tradition, du siehst unsere Not, du siehst unser Unvermögen, du siehst unser Versagen. Aber ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du größer bist. Ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen, der heute hier ist oder auch im Livestream ist oder die Predigt später anhört, dass du ihm Schritt für Schritt aufzeigst, welchen Weg er gehen soll, was der nächste Schritt ist. Ich danke dir dafür, dass du keine Grenzen hast. Selbst da, wo wir als Menschen Grenzen sehen. Du machst das Unmögliche möglich. Und so erwarten wir Großes von dir. Denn an wen sollten wir uns wenden, wenn nicht an dich? Du bist der Allerhöchste und du hast alle Möglichkeiten. Und ich bitte dich nochmal inständig, wirke du Einheit in unserer Mitte, verherrliche deinen Namen und schenke, dass diese Gemeinde voll wird, dass sie voll wird von Menschen, die dich vorher nicht kannten. Ich bitte dich darum, dass dieser Saal so voll wird, dass wir ihn noch erweitern müssen. Bitte tue unserer Gemeinde um deines Namens willen Menschen hinzu. Ich bitte dich darum und begegne du uns in unserer Not. Hilf, dass wir da auf dich schauen, dass wir auf dich vertrauen können, dass wir einander annehmen und im Schulterschluss eben diesen Weg in deine Richtung gehen, dass du hier großen Raum in unserer Gemeinde hast, dass dein Geist hier wirken kann und dass deine große Gnade sichtbar wird. Ich danke dir dafür, dass wir uns um Existenz keine Sorgen machen müssen, denn sie ist gegründet in dir. Danke von Herzen, dass wir als Gemeinde, jeder Einzelne, in deiner Hand geborgen sind. Ich preise deinen Namen und ich danke dir für deine tiefe, tiefe Liebe. Amen. Amen.